Heute war ich zu Gast bei der Messe München und habe mich mit Stefan Rummel, dem CEO, unterhalten. Kleiner Disclaimer, wer das jetzt gerade auf meinem Podcast-Kanal hört, der kann vielleicht die Episode auch als Video anschauen, also unten mal in die Shownotes schauen. Da gibt's den Link zu unserer Videopodcast-Episode, die wir mit Stefan Rummel bei der Messe im Studio aufgenommen haben. Er hat mit mir über das Thema Law of Attraction gesprochen, und zwar, wie man sozusagen, indem man seine Nachricht und seine Wünsche nach außen trägt, diese dann auch bekommt, indem man sie anzieht. Ganz interessantes Thema. Er hat so nämlich ein Startup gegründet, das dann in seinem Unternehmen, als er damals als Azubi gearbeitet hat, ihn quasi zum Startup-CEO gemacht haben. Das war dann auch die erste Geschichte, wie er ins C-Level gekommen ist. Sehr, sehr interessant, wie ich finde. Dann haben wir auch darüber gesprochen, wie man denn erstmal selber sich für sich definieren sollte, was gute Führung ist, um dann selber später natürlich auch in der Führung sehr, sehr gut zu sein. Wir haben auch darüber gesprochen, dass man nicht immer seine Schwächen ausmerzen sollte, sondern sich irgendwann auch darauf konzentrieren sollte, seine Stärken zu stärken. Da hat er mir ein ganz tolles Beispiel auch aus der Schule genannt. Sehr interessant, dass er zweimal die Woche Sport macht und was für Musik er macht, was für ein Instrument in seinem Büro auch hängt. Und wenn man vielleicht mal Glück hat und am Büro vorbeigeht, kann man dann auch hören, was er für Musik macht. Und ganz interessant noch, also unbedingt bis zum Schluss dranbleiben, mit wem er alles so in einer Band spielt. Also, gehen wir rein. Let's go! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus, und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Ja, Stefan, willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du dabei bist bei Behind the Sea Podcast. Hörst du selber auch Podcasts?
Ja, ich höre auch Podcasts.
Ja?
Tatsächlich.
Und dann eher so formatbezogen oder hörst du dir einzelne Sachen einfach thematisch an oder hast du wirklich so richtige Kanäle, denen du folgst?
Nee, ich höre mir einzelne Sachen thematisch an. Mhm. Tatsächlich auch Hörbücher, einige. Ah, ja. Also ganz gemischt tatsächlich.
Ja, es ist ja wirklich so eins der ehrlichsten Formate eigentlich, weil die Unterhaltung 1:1 ist ja wirklich die ursprünglichste Form der Kommunikation eigentlich, oder?
Absolut, absolut. Und die ist ja auch auf Messen oft so, ne? Mhm. Das, was quasi hier bei uns auf dem Messeground passiert, sind viele, viele Gespräche, und insofern ist absolut die Urform.
Sehr cool. Schön, dass du dabei bist. Stell dich doch einmal kurz vor und sag uns, was du machst.
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Stefan Rummel, ich bin 46 Jahre alt, ich bin CEO der Messe München. Wir machen das zusammen in der Doppelspitze, Reinhard Pfeiffer und ich. Und ich mache das jetzt seit 1. Juli 2022 als CEO, bin aber inzwischen schon fast 15 Jahre bei der Messe München. Ja, und wenn man Messe München hört, dann hat man ja München im Namen, denkt man nicht sofort an Global Player tatsächlich. Aber die Messe München ist weltweit aktiv. Wir haben fast 10 Tochtergesellschaften in China, in Indien. Ich war gerade in Brasilien, habe eine Bauma eröffnet. Und wenn man alles zusammennimmt, dann macht die Messe München ungefähr so eine 500 Millionen Umsatz weltweit und gehört zu den Top 10 Messegesellschaften.
Du hast schon eine Frage vorweggenommen. Man denkt gar nicht, dass es ein Global Player ist, weil es der Name auch so ein bisschen irgendwie versteckt. Also cooler Player am Markt, würde ich sagen.
Absolut. Also ich habe wirklich einen sehr, sehr interessanten Job. Der ist wahnsinnig vielfältig. Ich kann unheimlich viele Industrien kennenlernen, und zwar da alle Stakeholder, alle Player. Und das Internationale und die Schnittstelle zur Politik, wir sind ein staatliches Unternehmen, ist natürlich auch eins, was eine interessante Dimension ist.
Absolut. Du machst ja nicht nur die Rolle, sondern du bist ja auch noch Vorstand im Weltmesseverband UFI.
Genau, ich bin im Board von der UFI, genau so ist es. Und da sind natürlich viele im Board, aber wir versuchen insgesamt die Interessen der weltweiten Messegesellschaften zu vertreten.
Cool. Ja, also ich habe natürlich einiges an Fragen. Ich würde sagen, starten wir erstmal damit, wie du ins C-Level gekommen bist, beziehungsweise wie du in die Geschäftsführung gekommen bist. Das interessiert mich natürlich brennend. Die erste C-Level-Rolle, welche war das und wie hat sich die ergeben?
Also vielleicht muss ich vorne wegschicken, dass mein Lebenslauf jetzt nicht so ein gerader Lebenslauf ist. Ich habe mit Sicherheit meinen Weg anders gemacht. Und Steve Jobs hat es mal so schön in seiner Commencement-Speech gesagt, man kann die Dots erst hinterher genau verstehen, wie sie zusammengehören. Mhm. Aber meine erste C-Level-Rolle war tatsächlich, da war ich Azubi. Ah. Ich war bei Bertelsmann Music Group als kaufmännischer Azubi, wurde ich eingestellt. Mhm. Das war für mich wirklich mein Traumjob. Ich wollte schon immer in die Musikindustrie. Mhm. Und die zweite Leidenschaft neben der Musik, die ich hatte, war Programmieren und Webseiten bauen. Mhm. Und wir haben damals dann ein Startup nebenher gebaut für digitale Musikvermarktung und junge Künstler. Und tatsächlich hat damals Thomas Stein, der damalige CEO der BMG, das mitbekommen, dass ich das mache, und hat tatsächlich mir die Möglichkeit gegeben, ein Joint Venture zu gründen, an dem ich am Ende 25% Anteile hatte.
Und das heißt Azubi?
Also Azubi, tatsächlich nach meinem ersten Lehrjahr.
Nicht schlecht. Okay, das heißt, du warst dann Geschäftsführer von dem Joint Venture sozusagen.
Joint Venture, muss man sagen, das war zu einer Zeit 1998, das war die Hochzeit der CD-Verkäufe. Mhm. Und es kam aber gerade MP3 so richtig hoch. Die Technologie hat sehr viel disruptiert. Und genau zu der Zeit kam ich da rein und ich habe viel über meine Idee gesprochen. Und da gibt es sowas wie ein Law of Attraction. Mhm. Wenn du viel über Dinge sprichst und wenn du viel Leute begeistern kannst für Ideen, dann laufen dir auch irgendwann die richtigen Menschen über den Weg. Und in dem Fall war das bei mir Thomas Stein. Und da habe ich so meine ersten Erfahrungen gesammelt mit Transformation von Unternehmen.
Mhm. Ja, das ist schon ein sehr guter Tipp, Law of Attraction. Also unbedingt bis zum Ende durchhören, weil da gibt es nämlich noch deine ganzen Erfolgsstrategien und auch Tipps. Wir wollen aber nicht zu schnell gehen, deswegen erstmal, das war sozusagen die erste Rolle. Ich frage manchmal auch, wie gut warst du vorbereitet auf die Geschäftsführung an der Stelle?
Ja, überhaupt nicht. Also ich habe, das war tatsächlich in dem Fall damals dann Learning by Doing und ich habe das ungefähr anderthalb Jahre gemacht. Dann hat man auch festgestellt, dass das die digitale Vermarktung von Musik eigentlich Kerngeschäft ist. Also man hat das Produkt wieder zurückgeführt in die große Holding. Und ich habe dann noch ein paar Jahre als Product Manager für verschiedene Künstler gearbeitet. Aber ich sag mal, das war meine allererste Begegnung mit BWL. War nämlich, was mich dann später auch zu meinem Studium geführt hat.
Genau. Und dann hat sich ja später dann tatsächlich die erste Managing Director, also Geschäftsführerrolle, ergeben. Sag aber nochmal kurz dazwischen, wie viel Zeit sozusagen und was hast du sozusagen dann noch gemacht?
Also ich habe irgendwann tatsächlich von der Musikindustrie, ich wollte nochmal was anderes machen, habe die letzten Anteile an meiner Firma, 2% hatte ich dann noch verkauft, bin von dem Geld studieren gegangen, habe BWL studiert, war dann in den USA, habe da studiert, mein Master gemacht, war dann kurz in der Unternehmensberatung und bin 2010 über einen Headhunter hier zur Messe München gekommen, damals als Unternehmensentwickler, und habe so die ersten Jahre als Strategieleiter und Unternehmensentwickler das Unternehmen mit transformiert, mit umgebaut, nämlich hin zu mehr unternehmerischer Gestaltung. Also wir sind ein staatliches Unternehmen. Es wurde durchaus an der einen oder anderen Stelle in der Vergangenheit auch so geführt. Und seit 2010 haben wir die Messe angefangen, ein bisschen unternehmerischer aufzustellen. Da sind bei uns Zuschüsse weggefallen, wir mussten es finanziell auch. Und in dem Zuge bin ich dann tatsächlich auch in meine erste Geschäftsführerrolle gekommen. Nämlich war zweiter Geschäftsführer der Meplan, das ist eine Standbautochter, und habe da so eine Co-Geschäftsführerrolle eingenommen.
Okay. Ist das auch so ein Beispiel dafür, dass es unternehmerischer gestaltet ist, dass ihr quasi so Tochterfirmen hast, so also Ventures, wo dann einzelne Geschäftsführer drin sind, die wahrscheinlich irgendwie auch unternehmerischen Nutzen haben? Oder wie
ist das gemacht? Das gab es damals schon länger tatsächlich, aber mit unternehmerischer meine ich tatsächlich, wir haben einfach auf verschiedenen Ebenen professionellere Abteilungen gegründet. Zum Beispiel, es gab keine Pricing-Abteilung, also haben wir strategisches Pricing eingeführt. Es gab keine M&A-Abteilung. Wir haben eine Unternehmensstrategie entwickelt. Wir haben insgesamt die Kultur verändert. Auch mehr tatsächlich weniger hierarchisch, mehr in die Breite, mehr Eigenverantwortung bei den anderen Bereichen. Und da haben wir gerade in der Anfangszeit viel tun können. Aber das Thema Transformation zieht sich natürlich bis heute durch. Heute reden wir über die Weiterentwicklung, Thema Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitstransformation, Digitalisierung nach wie vor ein Riesenthema. Und das nächste, was auf uns zukommt, ist die Transformation mit dem Generationenwechsel, der ansteht.
Stimmt. Das ist auch nochmal das ist nochmal ein eigenes Podcast fast schon. Ja, genau. Du hast vorhin auch gesagt, ihr seid in einer Doppelspitze. Das ist ja manchmal
schon mehr schwieriger, kann ich mir schwieriger vorstellen. Wie ist es bei euch? Gibt es eine Aufteilung oder wie kann man sich das vorstellen?
Also erstmal haben wir eine Geschäftsverteilung. Mhm. Jeder ist für bestimmte Aufgaben verantwortlich. Bei mir ist zum Beispiel die Strategieabteilung, Nachhaltigkeit und die großen Investitionsgütermessen, Bauma, die IAA. Mhm. Beim Reinhard sind die Technologiegütermessen und eher so die kaufmännischen Bereiche.
Okay.
Und eine Doppelspitze ist richtig, ist nicht automatisch ein Selbstläufer.
Genau.
Ja. Ich bin aber davon überzeugt, dass wenn das funktioniert, dann kann das eine extremst gute Sache sein. Mhm. Reinhard und ich sind wirklich unterschiedlich, aber es ist komplementär. Und das Wichtigste, was ich glaube an so einer Doppelspitze ist, dass man sprachfähig miteinander ist. Also, dass man in die Metaebene gehen kann und wenn man über Position spricht, nicht die Position verhandelt, sondern vielleicht die Motive, die hinter der Position liegen. Und wenn man da in der Lage ist, gut miteinander sprechen zu können, dann kann das ein Erfolgsmodell werden.
Ja. Ja, echt gut. Also wir haben jetzt schon zwei Sachen gehört, die so in die Tipps reingehen. Gehen wir da vielleicht gleich mal so rein. Also du bist, hast du schon gesagt, seit 2010, glaube ich, bei der Messe, oder?
Mhm, genau, ja.
Ja. Was würdest du sagen, hast du jetzt gelernt, einmal natürlich in deinem Startup, dann natürlich auch in dieser MD-Rolle da bei Meplan und jetzt als, als Geschäftsführer der Messe. Mhm. Was sind so die Themen, wo du sagst, das sind deine Erfolgsrezepte oder Strategien?
Also ich glaube, dass wenn man in solchen Rollen ist, ist das Wichtigste, dass man gut mit Menschen umgehen kann. Mhm. Ich glaube sehr daran, dass die Führung von Unternehmen zum überwiegenden Teil darin erfolgreich wird, wenn man sich um die Menschen kümmert. Wenn ich Transformationsprozesse habe, funktioniert nichts ohne die Menschen. Mhm. Und ich persönlich schaue immer auf eine gewisse Systemik. Das heißt, ich gucke mir natürlich an Organisationsstrukturen, ich gucke mir Prozesse an, aber dann sofort auch immer gleich im Zusammenhang mit den Menschen.
Verstehe.
Holistisch sozusagen. Mhm. Ich glaube an die Systemik und dadurch haben wir sehr, sehr viel bewegen und verändern können bisher.
Mhm. Okay. Dann hast du auch vorhin gesagt, also Law of Attraction, das ist so ein Thema, wurde, glaube ich, noch gar nicht so oft genannt hier bei mir im Podcast, obwohl wir jetzt mittlerweile schon einiges an Episoden haben. Aber wenn man viel darüber spricht, wenn man viel nach außen trägt, dann zieht man es auch an. Das ist also nicht nur sozusagen so ein Saying oder so eine Sprachweisheit, sondern es ist wirklich so.
Ich glaube, es ist wirklich so tatsächlich. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, das eine ist quasi, der Mensch steht im Mittelpunkt, unser Team. So. Und das Zweite, was ich eben erlebt habe, ist, man muss die Menschen begeistern und entzünden können, für Ideen begeistern. Mhm. Und dazu musst du auch in der CEO-Rolle in der Lage sein, so eine Vision den Menschen quasi erklärbar zu machen.
Ja. Ne?
Also diese Bilder malen zu können und auch dann mit konkreten Beispielen hinterlegen zu können, Begrifflichkeiten zu definieren. Ja, wenn du einen Wert Vertrauen an die Wand hängst, dann ist schon mal die Frage, was verstehen wir eigentlich darunter und haben wir ein gemeinsames Verständnis von diesem Wort und was wollen wir damit eigentlich? Ist es was verordnet werden kann, was man einfordern kann oder ist es vielleicht einfach was entsteht? Und ich bin deswegen so überzeugt davon, dass man das einfach gut definieren muss und damit Menschen begeistern muss. Und wie macht man das? Indem man miteinander spricht, so wie wir hier im Podcast.
Zum Beispiel,
und tatsächlich die Menschen einfach für Ideen begeistern. Und dann, wenn man das macht, oder auch im Außen mit Partnern, wenn wir irgendwie eine neue Messe machen wollen und wir sprechen darüber, dann sagt der eine zum anderen, du Mensch, guck mal, die suchen gerade. Und dann lernst du zufälligerweise die Menschen kennen, die du gerade brauchst, um dieses Projekt durchziehen zu können.
Mhm.
Da glaube ich sehr dran, dass das funktioniert.
Ja. Wie viel Systematik braucht man dann trotzdem noch? Weil schlussendlich, klar, wenn das Gespräch, der direkte Kontakt und man spricht miteinander, sag ich mal, ausschlaggebend ist, aber trotzdem braucht man ja irgendwo eine gewisse Systematik dahinter, wie man in diese Gespräche kommt oder wie man dann den Leuten die Vision erklärt, wie man Werte sozusagen greifbar macht.
Genau, also da ist natürlich viel Handwerk dabei. Ich glaube, es ist eine der wichtigsten Sachen, dass man sein Fachwissen über Strategieentwicklung, über Change Management, über Verhandlungen. Also das ist für mich so eine Basisgeschichte, die jede Führungskraft, egal welchen Alters, egal mit welcher Erfahrung, parat haben muss. Also ich habe eben in der Beratung Strategie gemacht, Innovation, ich habe das auch studiert, ich habe mich mit den Themen beschäftigt, ich lese dann da auch viel drüber. Ne? zum Beispiel, wenn ich Führungskraft werden will, muss ich auch ein klares Verständnis darüber haben, was Führung eigentlich bedeutet. Ja, welche Aufgaben hat Führung? Und wenn ich darüber kein klares Verständnis hat, dann brauche ich damit nicht weitermachen. Ich habe einige Menschen, die zu mir kommen und sagen, Mensch, jetzt bin ich irgendwie schon 4 Jahre bei der Firma, jetzt will ich Führungskraft werden. Meine erste Frage ist, was verstehst du unter Führung?
Ah, okay.
Ja, und insofern glaube ich, dass schon ein wichtiger Teil ist, sein Handwerkszeug gut zu können, um eben auch diskutieren zu können. Aber dann gibt es einen ganz großen emotionalen Part, der mindestens genauso, wenn nicht sogar wichtiger ist, weil das Gelernte, das fachlich Gelernte sozusagen muss angewendet werden und die Menschen können oftmals diese Schritte ja nur mitgehen, wenn sie das emotional verarbeiten können.
Ja, das ist gut. Wenn du sagst, also wo die Leute fragst, was verstehst du unter Führung, wie würdest du es für dich definieren? Also was ist für dich eigentlich Führung? Und vielleicht kann man da auch gleich auf so dieses Thema Leadership und Management eingehen. Man sagt ja immer, was ist der Unterschied zwischen Leadership und Management? Mhm. Ist jemand ein guter Manager, ist er nicht gleich ein guter Leader, sage ich mal? Was ist für dich? Was bedeutet das für dich?
Also erstmal ich bin da ganz nah bei Malik, der die Grundsätze von wirksamer Führung definiert hat, nämlich sowas wie eine Resultatorientierung muss da sein, den Beitrag zum Ganzen leisten. Also wenn das Unternehmen eine bestimmte Vision hat, sagt, da will ich hin, da will ich mich hinentwickeln, zum Beispiel ich will flexibler, agiler, was auch immer werden. Und als Führungskraft muss ich dann schon verstehen, das ist das große Bild und ich abstrahiere auf meinen Bereich. Was bedeutet das für meinen Bereich? Was ist mein Beitrag dann dazu? Dann mit Sicherheit sowas wie die Konzentration auf Weniges. Mhm. Also immer wieder zu schauen, ich habe eine Palette an 10 Dingen, die ich tun muss, aber was sind vielleicht die 3 wichtigsten? Und dann glaube ich, und das ist was ich in meinem Leben eben auch erlebt habe, mit meinem Lebenslauf, Stärken. Ich glaube sehr daran, dass man kann zwar versuchen, die Schwächen bis zu einem gewissen Grad zu reduzieren. Ich persönlich finde, das sollte man nur so lange tun, dass sie einem nicht im Weg stehen. Aber eigentlich ist es viel besser, mehr Zeit in der persönlichen Weiterentwicklung oder in der fachlichen Weiterentwicklung auf die Stärken zu legen. Bei meinem Sohn ist es so, der ist extrem gut in Mathe und nicht so gut in Englisch und Französisch. Man tendiert dazu, im Englischen Französisch Nachhilfe zu geben.
Ja.
Bei mir kamen die Sprachen zum Beispiel erst später, als ich älter wurde. Aber eigentlich muss er gefördert werden in Mathe. Da ist er richtig gut. Weil ansonsten passiert Folgendes. Ich schaffe es dann, dass er von einer 4 auf eine 3 kommt in Französisch und Englisch.
Ja.
Mathe vernachlässigen wir, da kommt er dann von einer 1, 2, vielleicht auch auf eine 3. Ich bekomme irgendwann Mittelmaß. Ja, und stimmt. So glaube ich auch, dass es im Unternehmen extrem wichtig ist, zu gucken, welche Stärken haben die Menschen und sitzen die mit ihren Stärken eigentlich auf der richtigen Stelle? Ist dieses Match zwischen dem Profil, was es da gibt und dem, was der Mensch gut kann, passt es?
Wie findet man das am besten raus, was die Mitarbeitenden für eine Stärke haben? Ist das auch wieder direktes Gespräch oder sind das dann die klassischen Tests und Profile, die man so machen kann?
Ich glaube, bei der Einstellung sind es bestimmte Tests. Da sucht man ja tatsächlich nach den Skills im Grunde genommen. Kann jemand irgendwie M&A-Prozesse leiten oder so? Da gucke ich natürlich erstmal, kann er das? Aber um seine Stärke wirklich rauszufinden, muss man sich Zeit nehmen. Das sind Gespräche, das ist, wie man ihn erlebt, auch wofür er sich begeistern kann, wo er sich brennt, wo man so das Leuchten in den Augen sieht. Daran erkenne ich dann, ob jemand besonders gut ist auf dem Gebiet.
Ja, sehr gut. Ja, gehen wir vielleicht auch mal so ein bisschen zu deinen persönlichen, Strategien. Also gibt es irgendwas bei dir im Tag oder in der Woche, so feste Ankerpunkte, Routinen oder irgendwelche Sachen, wo du sagst, das mache ich immer und das brauche ich auch, das hilft mir einfach irgendwie, um erfolgreich zu bleiben und on track zu bleiben?
Also für mich sind es zwei Sachen. Das eine ist Sport tatsächlich. Ich versuche zweimal die Woche mindestens Sport zu machen. Ich muss zugeben, wenn es ganz stressige Phasen gibt, auch mit Reisen, dann ist es wirklich sehr, sehr hart, das konsequent durchzuziehen. Ja, also wenn ich in China bin mit Jetlag, dann morgens aufzustehen und 1,5 Stunden Sport zu machen, da braucht es viel Disziplin. Aber Sport ist für mich ein wichtiges Thema. Und ansonsten glaube ich, dass es wichtig ist, immer wieder eine emotionale Distanz zu den Themen zu bekommen.
Okay.
Also die viele Menschen, ich auch, neigen dazu, wir sind hoch engagiert.
Ja. Ja?
Also ich gehe mit Leidenschaft an die Veränderung von Bereichen, mit Leidenschaft an die Weiterentwicklung vom Unternehmen, mit Leidenschaft irgendwie an die Weiterentwicklung von irgendeiner Messe zum Beispiel. Und je stärker man engagiert ist, desto größer ist die Gefahr, dass man emotional doch dann zu nah an diesem Thema dran ist. Und dann geht vielleicht irgendwas schief. Und dann ist die große Frage, wie gehst du damit um? Jetzt hast du Wochen und Monate an einem Projekt gearbeitet. Dann passiert irgendwas, womit du nicht gerechnet hast. Und ich glaube, dass es da wichtig ist, durch Familie, durch Freunde, durch Sport, vielleicht durchs Musikmachen. Das ist was ich auch sehr oft mache. Immer eine gewisse emotionale Distanz zu den Themen zu bewahren, um sich nicht komplett aus der Bahn werfen zu lassen und einfach auch ein Stück zurücktreten zu können, drauf zu gucken und zu sagen, Mensch, okay, ist jetzt eine schwierige Situation, jetzt schaue ich mal, welche Spielräume habe ich und wie kann ich weitermachen.
Ja, es ist ein richtig guter Tipp. Andererseits habe ich auch viele im Podcast, die mir sagen, man muss ja was finden, wofür man richtig brennt, wofür man richtig Leidenschaft hat. Das ist fast schon so ein bisschen ambivalent immer. Auf der einen Seite braucht man die Passion oder die Passion eben dann für die einzelnen Themen. Auf der anderen Seite muss man noch in der Lage sein, eine emotionale Distanz zu kriegen. Das ist gar nicht, ist dann gar nicht so leicht wahrscheinlich.
Genau, also meine Passion tatsächlich liegt zum Beispiel im Musikmachen wahnsinnig, ne? So, das ist was, das mache ich total gerne. Das ist für mich aber Ausgleich. Und gleichzeitig liebe ich meinen Job. Also ich mache den Job als CEO total gerne. Ja, es ist unheimlich vielfältig und ich kann was bewegen. Und gleichzeitig muss ich natürlich dann trotzdem aufpassen. Da gibt es viele Dinge, die nicht gut laufen, weil sich ein Markt verändert hat, weil ein Kunde mal gesagt hat, du, ich komme nicht zur Messe, aber es war ein Key-Kunde. Und dann geht es darum, sich nicht entmutigen zu lassen. Corona-Pandemie, ein schönes Beispiel. Ne? Das war für die Messeindustrie der Black Swan-Event schlechthin.
Absolut.
Ja. Und wenn du da Messen gehabt hast, die in diese Zeit fielen, dann hast du vielleicht auf die Messen 2-3 Jahre lang hingearbeitet und plötzlich hieß es, die findet nicht statt. Das war für viele ein Schock. Die mussten diese Messen absagen, rückabwickeln. Das konnte eigentlich keiner so richtig glauben. Und wenn man da emotional zu nah dran ist, wird man durchaus handlungsunfähig. Und ich glaube, durch eben andere Dinge, auch gerade im Privaten, eine größere emotionale Distanz zu halten, ist wichtig, damit man dann in solchen Situationen, ich sage immer, zuversichtlich drauf gucken kann. Und damit meine ich nicht overly optimistic, sondern ich gucke da drauf, erkenne den Ernst der Situation. Ja, ich muss die Messe absagen. Und jetzt überlege ich mal, welche Spielräume mir bleiben, um doch noch irgendwas zu bewegen. Und um das tun zu können, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass man bei sich selbst ist und eine gewisse Balance hat.
Das heißt, man muss eigentlich auch noch andere Passionen finden. Also man kann jetzt nicht einfach nur sagen, ich mache Musik, weil Stefan Musik macht oder ich mache Sport. Was hilft einem dann wahrscheinlich nicht, die Distanz zu kriegen, sondern man braucht da auch wieder was, was einen quasi reinzieht, oder?
So ist es.
Okay. Also alle, die zuhören, auf jeden Fall die Tipps nicht einfach nur hinnehmen, sondern auch versuchen, die Tipps zu nehmen und auf eigene, sag ich mal, Leidenschaft darin dann zu finden. Ja, nicht schlecht. Vielleicht noch zwei Fragen, bevor wir auch schon langsam zum Ende kommen. Was, also wenn jetzt jemand CEO werden will, vielleicht auch speziell jemand CEO werden will im Messeumfeld, was braucht man für Charaktereigenschaften oder so für wie muss man gestrickt sein, um das zu machen?
Also das Messegeschäft ist ein People's Business. Man muss Menschen mögen und das ist, wenn man ins Messegeschäft möchte, ist das sozusagen die Grundvoraussetzung. Dann glaube ich tatsächlich, dass es natürlich wichtig ist, so die, je nachdem, welche Rolle man einnimmt, die Grundbasissachen fachlicher Natur gut parat zu haben und die Ausbildung entsprechend dafür zu haben. Ich glaube, das ist schon eine wichtige Sache. Und dann ist es gerade bei jungen Menschen so, ich persönlich, auch aus meiner eigenen Erfahrung, schaue neben den Noten, auch vor allen Dingen drauf, was die Menschen im Außerschulischen gemacht haben. Also ich schaue drauf, haben die sich engagiert in Musik, Theater oder sonst irgendwas, weil für diesen Job im Messegeschäft muss man quasi mit Menschen umgehen können und das lernt man eben eher in der Gruppe. Es sind hier sozusagen systemische Gruppendynamiken, die hier passieren. Und da muss man mit umgehen können, glaube ich. Und deswegen ist eher auch mal zu gucken, wir auch eher sehr stark darauf, was haben die Menschen denn neben ihren Noten eigentlich noch gemacht. Mhm. Und ich kann von mir aus sagen, ich war wirklich nicht gut in der Schule, aber ich war Schülersprecher und habe genau das alles gemacht. Mhm. Es gibt im Übrigen einige CEOs und CFOs, die nicht gut in der Schule waren und erst später tatsächlich da so ihre Berufung und Leidenschaft gefunden haben.
Ja, kann ich bestätigen.
Und da genau hinzugucken, das ist wirklich was, was wir auch als Unternehmen noch mehr machen müssen. Man guckt dann immer erst drauf, wie war die Abiturnote und wie war dann die Studiumsnote. Nee, da gibt es durchaus noch viele, viele andere Dinge, die auch eine wichtige Rolle spielen.
Ja, definitiv. Es sind doch noch zwei Fragen, sorry.
Ja, kein Problem.
Also, wer nämlich jetzt zuhört oder zuschaut sogar, der fragt sich wahrscheinlich, was machst du für Sport und was machst du für Musik? Hm.
Also, ich habe früher immer Rock-Pop-Musik gemacht, tatsächlich. Mhm. Also, ganz früher hatte ich meine eigene Band und da komme ich jetzt heute fast nicht mehr dazu. Aber ich versuche, Musik immer einzubauen, wo es geht. Bei mir hängt im Büro eine Gitarre.
Also, du spielst Gitarre?
Ich spiele Gitarre, genau. Mhm. Gitarre und ursprünglich habe ich mal Klavier gelernt, aber ich spiele Gitarre. Ich singe auch gern, tatsächlich. Mhm. Und wenn ich mal so, wenn ich so lange Tage habe, wo ich dann hier eine Messe den ganzen Tag habe und dann irgendwie eine Stunde oder anderthalb Pause und um 7 geht es weiter mit einem Abendtermin, dann spiele ich mal eine halbe Stunde, um wieder runterzukommen. Kopfhörer auf, Gitarre angestöpselt.
Wollte gerade fragen, hast du Kopfhörer oder hört man das dann?
Nein, ich habe tatsächlich Kopfhörer, aber ich versuche es einzubauen, wo ich kann. Ich habe auch schon mal mit einer Mitarbeiterband mitgespielt, hier beim Sommerfest oder mit meinem Freund, dem Michael Kerklo, dem ehemaligen Flughafenchef, mal ab und zu Musik gemacht. Wo ich kann, baue ich das ein.
Nicht schlecht. Ihr müsstet eigentlich wieder eine Band gründen.
Ja, der Michael und ich denken tatsächlich darüber nach. Ja. Wir haben zusammen damals mit dem Hepp Monatseder, dem Bürgermeister und dem TUI-Fly-Chef Musik gemacht. Also wer weiß, ob das nochmal kommt.
Ja, nicht schlecht. Dann braucht man auf jeden Fall einen Auftritt bei der nächsten großen Messe.
Absolut. Bei der Bauma dann.
Ja, genau. Und Sport?
Und Sport? Fitness ist es Crossfit. Mhm. Und ich versuche laufen zu gehen, Krafttraining zu machen, die Mobilität zu fördern.
Okay, also.
Einfach, weil das, glaube ich, wichtig ist einfach für die Gesundheit.
Aber keine besonderen Sportarten oder so, die man.
Früher habe ich habe relativ lange Handball gespielt, aber das geht auf die Knie und auf die Schultern. Ja. Das würde ich heute nicht mehr packen.
Okay. Ja, sehr stark. Also wahnsinnig viele interessante Sachen dabei. Letzte Frage, bevor es wirklich dann zu Ende ist. Was würdest du machen, wenn du jetzt nicht so im Corporate-Umfeld tätig wärst? Gibt es irgendeine andere Ausprägung, wo du sagst, vielleicht ja eine Band, Rockstar oder sowas?
Ja, ich glaube, für mich ist Musik tatsächlich jetzt wirklich was, was ich einfach nur als privaten Ausgleich mache.
Okay.
Wenn ich jetzt nicht im Messewesen wäre oder nicht in einem Corporate wäre, ich würde wahrscheinlich doch nochmal versuchen, eine eigene Firma aufzubauen, nochmal selbstständig was zu machen. Wie gesagt, das Unternehmerische liegt mir. Mhm. Es macht mir viel Spaß, entweder als Intrapreneur oder als Entrepreneur. Ja. Also, wenn das nicht mehr ist, dann vielleicht sowas.
Ja, sehr cool. Also herzlichen Dank, dass du dabei warst. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, alle, die bis jetzt zugehört haben, die haben auch einiges gelernt.
Ich danke dir fürs hier willkommen heißen.
Ja, unbedingt. Also für mich ist auf jeden Fall Law of Attraction ist bei mir hängen geblieben, dann natürlich auch die Vision immer also erlebbar oder vorstellbar zu machen. Gerade wenn man sowas einführt, muss man, glaube ich, wirklich Themen dahinter stellen, außer es nur an die Wand zu hängen. Mhm. Das macht, glaube ich, definitiv viel Sinn. Ja, danke dir und bis zum nächsten Gespräch.
Bis bald.
Super. Ja, wer jetzt noch zuhört, unbedingt mal einen Kommentar oder eine Bewertung da lassen für den Podcast. Die meisten hören ja auf Spotify und auf Apple zu. Das heißt, dort kann man das ganz einfach machen mit einer Sternebewertung. Und ich freue mich auch über direkte Nachrichten. Wir linken natürlich auch alles zur Messe und zu Stefan. Wer mit Ihnen in den Austausch treten will, ich habe es auch irgendwie geschafft. Der muss nur dranbleiben oder sich irgendwie versuchen, über das Netzwerk reinzukuxen. Und dieser Podcast ist natürlich nur möglich, dadurch, dass ich auch einen anderen Job neben meinem Berufshobby hier als Podcaster habe. Bei Atreus, also unbedingt auch mal bei atreus.de vorbeischauen. Gerade um die Fragestellung habe ich gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen. Gerade im Programmmanagement, Transformationsmanagement sind wir sehr fit. Also schreibt mich einfach an. Ich freue mich aufs nächste Gespräch und Stefan, bis zum nächsten Mal.
Bis bald.